nach einem Monat, als ich zurückgetreten war, konnte ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass ich jemals 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden am Tag trainiert habe. Also ich konnte mir eher vorstellen, am nächsten Tag für die NASA auf den Mars zu fliegen, als jemals wieder Tennisspielerin zu sein.
Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde oder die, die es auch noch werden wollen. Wir, Mischa und ich, freuen uns sehr, Sie euch begrüßen zu können zu Volleys und Zwinas. Wir wollen so ein bisschen über Tennis quatschen, aber auch über alles, was so sich drumherum abspielt. Und dann haben wir uns heute in unserer Folge echt einen super Gast ausgesucht. Mischa, ich fange mal an. Eine, die nicht nur mit dem Tennisschläger gut umgeht, sondern eben auch mit dem Pulli oder mit dem Stift. Was fällt dir zu unserem heutigen Gast an?
Intellektuell begabt, multitalentiert und einfach eine tolle, nette Person, die ich schon seit über 20 Jahren kenne. Es sind schon ein paar Jahre, oder, Andrea? Das erste Mal, glaube ich, bei einem Jugendturnier U14, U12 irgendwo in Deutschland oder in Europa kennengelernt. Und seitdem, ja, sind wir immer noch eigentlich gemeinsam auf der Tour, aber jetzt in einer anderen Funktion.
Ja, ich habe heute das Match von Angie Kerber kommentiert und habe mich dabei ertappt, gesagt zu haben, sie ist eine der besten Spielerinnen der letzten 2 Dekaden. Und dann habe ich mich aber direkt korrigiert, das sind nicht ganz 2 Dekaden. Aber wir zwei kennen uns schon 2 Dekaden, Mischa. Und Stachi kenne ich vielleicht 1 Dekade, nicht ganz 2.
Doch, ein bisschen länger schon, oder?
Ich habe dich schon beobachtet als Jugendliche beim Training, aber da hast du mich nicht beachtet, das ist ja klar.
Du sahst anders aus, weil das lange Haare.
Ja, deswegen hast du mich nicht wiedererkannt. Petko, schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute über alles Mögliche quatschen. Du bist ja, ich habe das schon ein bisschen angedeutet, auch als Buchautorin mittlerweile echt, wir können fast sagen, weltbekannt. Also was ich so höre, alle finden deine Bücher gut. Aber vor allen Dingen wollen wir auch ein bisschen reden über, was das eigentlich bedeutet für eine Tennis-Profispielerin, wenn sie aussteigt, also wenn sie aufhört. Ich finde, dein Abschied, das war bei den US Open gegen Belinda Bencic, das war nochmal richtig guter Sport. Sag mal, dieses berühmte Loch, in das man droht zu fallen. Kanntest du das? Hast du da Schiss vorgehabt? Weil du hast dich ein bisschen schwer getan. Das hast du mir mal erzählt, 1-2 Jahre, bevor du dann gesagt hast, okay, jetzt höre ich auf.
Also das Match gegen Belinda war gut, aber es war gefühlt jetzt im Nachhinein die letzte gute Performance, bevor es dann ganz schön steil bergab gegangen wäre. Also vom Gefühl jetzt mit dem Abstand glaube ich, dass ich da nochmal alles rausgeholt habe. Aber es hat sich abgezeichnet, dass mein Körper und auch meine Leistung nicht mehr ganz so auf dem Level sind, das ich von mir erwarte. Und darüber schreibe ich auch in meinem neuen Buch, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Die 4 Monate des Antizipieren sind viel schlimmer als das, was dann wirklich kommt. Bei mir zumindest war das. Also die Angst vor dem Loch, die Antizipation der Leere, was kommt danach, werde ich vergessen, was passiert, das war viel schlimmer als das, was dann tatsächlich kam. Ich war trotzdem traurig, ganz klar, aber es war voll okay. Ich habe etwas betrauert, dass ein Teil meines Lebens war, aber ich war sehr gut aufgestellt. Ich hatte schon mehrere Fernsehjobs aufgereiht, ich habe schon an meinem 2. Buch gearbeitet und ich glaube, da hatte ich gar nicht so viel Zeit, in ein Loch zu fallen. Aber die Angst davor, die war sehr real.
Wie sahen denn die Wochen danach aus oder die Monate? Also man stellt sich das so vor, man ist 20 Jahre lang auf der Tour, man hört auf und dann geht man erstmal eine lange Reise, macht Urlaub und dann macht all die Dinge, wo man früher keine Zeit für gehabt hat. Wie sah es bei dir aus?
Also bei mir hat das 1 Monat gedauert. Ich hatte 1 Monat im Oktober, wo ich ein bisschen weniger gemacht habe und da habe ich alles ausprobiert, was ich als Tennisspielerin nicht machen durfte. Also Alkohol
Skydiving
getrunken. Ja, eher so Alkohol getrunken, Süßigkeiten gegessen, nicht geschlafen, ausgegangen, die ganzen Sachen. Und es wurde mir dann relativ schnell langweilig. Und dann im November habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten. Und und dann war ich relativ schnell auch schon bei Tennis Channel und bin dann entlang der Tour schon wieder mitgereist, weil wenn du Fernsehen machst, bist du schon wieder an den gleichen Orten, so wie in Miami und so weiter und so fort. Also es war der 1. Monat, habe ich mich ein bisschen ausgetobt und dann bin ich relativ schnell wieder in ein neues Leben eingenordet worden.
Naja, du hast es schon gesagt, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Macht. Wirklich tolles Buch, was ja auch ja während der Pandemie dann entstanden ist. Es gibt übrigens auch etliche Tennisspieler, ich glaube, ihr habt das schon mal erzählt, Dominik Thiem hat es verschlungen beispielsweise, ja, weil ihn das wahnsinnig interessiert hat. Und ich glaube auch, weil Tennisprofis und Tennisprofispielerinnen viel wiedererkennen. Und jetzt gibt es diesen coolen Titel, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ich weiß nicht, ob das auch Anlehnung an deiner Sandplatzkarriere ist, ja, mit dem Halbfinale Roland Garros. Aber ich finde es einen mega coolen Titel. Und da bist du auch wahnsinnig, finde ich, nachhaltig, auch in deiner Beurteilung. Es geht da auch um Dinge, naja, dass du so ein bisschen sagst, dieses ganze Geschäft, ich nenne es mal Brot und Spiele, ja. Das heißt, du gehst ja auch mit vielen Dingen sehr kritisch um und sagst, jetzt als Autorin kann ich das, was ich mich vielleicht vorher nicht getraut habe. Also sag ein bisschen was zu der Motivation dieses Buches.
Also vielleicht sollte man dazu sagen, dass ich nicht kritisch mit dem System bin, das hörte sich jetzt so an, sondern sehr kritisch mit mir selbst und meiner Leistung auch und mit dem, was ich erreicht habe. Dazu muss man vielleicht sagen, und da gibt es ein ganzes Kapitel drüber im Buch, ich habe zur gleichen Zeit wie Serena Williams aufgehört und dann war da natürlich der Vergleich sehr naheliegend, dass eine Karriere zur gleichen Zeit zu Ende ging, die für immer erinnert wird, solange, wenn Tennis in 100 Jahren noch gespielt wird, wird Serena Williams immer noch erwähnt werden. Und meine Karriere, die sehr gut war für mich und für meine Verhältnisse und auch für meine Ansprüche, aber die natürlich keine Karriere ist, die in die Annalen der Tennisgeschichte eingehen wird. Und damit musste ich mich auseinandersetzen, weil als Kind hatten wir, glaube ich, alle, hatte ich den Traum, Grand Slams zu gewinnen und die Nummer eins der Welt zu werden. Und das habe ich nicht geschafft. Und darum geht es. Und ich glaube auch zwischen den Zeilen, wenn man genau liest, zwischen den Zeilen ist das Buch auch ein Ringen darum, zufrieden zu sein mit einer Karriere, die vielleicht nicht das erfüllt hat, was sich ein Kind erträumt.
Also ein weiser Mann oder Mensch hat mir mal vor vielen Jahren gesagt, schreib deine Gedanken auf. Egal, was du Gedanken hast, schreib sie einfach auf. Jetzt, später, für immer und irgendwann liest du sie vielleicht mal durch oder nicht, gibst das an deine Kinder weiter, Enkelkinder. Und für mich war das so ein bisschen Selbsttherapie. Also wirklich das, was du denkst, was du fühlst, aufzuschreiben. Vor allem, wenn du schreibst, dann denkst du auch ein bisschen langsamer, aber du kannst nicht so schnell schreiben. War das für dich auch eher so Selbsttherapie oder war das wirklich bewusst, ich möchte den Menschen etwas mitteilen, ich möchte denen helfen, etwas mit auf den Weg geben? Wie war es bei dir?
Zwei Dinge. Einerseits wollte ich schon auch, also wenn man, es gibt, ich, in meinen Büchern gibt es nie Nachrichten oder Messages, weil ich sehr viel daran glaube, dass Menschen ihre eigene Geschichte mit so einem Buch bringen und ich denen nicht aufzwingen will, was sie zu denken haben. Deswegen gibt es keine Nachrichten. Aber was ich gerne vermitteln wollte, ist dieses, was ich eben gesagt habe, dass die Angst vor einer großen Wandlung schlimmer ist als diese Veränderung selbst, diese Transformation. Das wollte ich so ein bisschen aus meiner Geschichte mitgeben. Und das andere, was mir wirklich geholfen hat, ich weiß nicht, ob Selbsttherapie, aber meine Gedanken zu ordnen, weil in diesem Jahr, in dem letzten Jahr meiner Karriere, und ich habe am Anfang des Buches zwei Zitate. Einmal ein sehr zynisches von Johann Wolfgang von Goethe, das der Mephisto im Faust in den Mund legt, wo er sagt, besser wäre es, dass nichts entstünde, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Also wirklich, alles ist umsonst. Und das war die eine Stimme in meinem Kopf. Du kannst es nicht mehr, du bist zu alt, du bist nicht mehr gut genug, die Jungen sind viel besser, das reicht nicht mehr, hör doch einfach auf, es ist Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Das war die eine Stimme in meinem Kopf. Aber es gab die andere Stimme, und das ist das andere Zitat, das ich am Anfang des Buches habe, von einem tollen walisischen Dichter, Dylan Thomas, der sagt, Rage, rage against the dying of the light. Und er hat das geschrieben kurz vor seinem Tod, ist sehr, sehr früh, sehr, sehr jung in New York gestorben. Und das war die andere Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, doch, du kannst es noch, come on, du hast schon so viele Dinge überwunden, jetzt reiß dich nochmal zusammen, noch ein gutes Jahr, es geht noch. Und diese zwei Stimmen waren im ständigen Dialog, und so wollte ich auch, dass diese zwei Zitate miteinander im Dialog stehen am Anfang des Buches. Und es hat mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Therapiert habe ich mich leider nicht bekommen, das wäre schön gewesen.
Dafür haben wir jetzt aber Stachy.
Ja, unbedingt, vor allem nicht, ja. Du, wir kennen uns ja ein paar Jährchen. Du bist ja wie immer sehr kritisch mit dir gewesen und so weiter. Ich kann mich nicht erinnern, dass du irgendwann mir mal gesagt hast, nach dem Match, also das war ein richtig durch die Bank weg gutes Match. Gibst du dir jetzt auch mal die Chance, weil, weißt du, mit der Karriere, was du eben gesagt hast mit Serena, ich verstehe, was du meinst. Nur die Frage ist, wer beispielsweise kann es von sich behaupten, in seinem Job mal unter den besten 10 der Welt gewesen zu sein? Ne? Ob jetzt Manager, Bäcker oder weiß der Geier was. Gibst du dir auch mal Gelegenheit, ein bisschen stolz zu sein auf deine Karriere?
Stolz weiß ich jetzt nicht, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere und das habe ich auf jeden Fall und das war auch so das Ringen darum, ich bin sehr zufrieden damit. Ich weiß auch jetzt und das hilft mir unheimlich, jetzt da ich Tennis kommentiere und anders beobachte und mit dem Abstand von 1,5 Jahren knapp, weiß ich, dass ich auch nicht zu mehr in der Lage war und deswegen kann ich zufrieden sein mit meiner Karriere. Ich weiß, dass ich habe 100 Mal gegen Angie Kerber gespielt und ja, das Matchup war schlecht für mich, aber sie war auch einfach besser. Sie war einfach einen Ticken besser und ich war nicht so gut wie die Besten der Welt. Und das weiß ich jetzt, aber in dem Moment selbst belüge ich mich natürlich selbst und sage mir, doch, du kannst es, du hast doch schon mal eine Top 10 geschlagen und du warst doch schon mal hier im Halbfinale. Aber es war die oberste Grenze meiner Leistung. Und das auf der anderen Seite, auch wenn das schmerzhaft ist, hilft mir das bei der Zufriedenheit über meiner Karriere, weil ich mir keinen einzigen Vorwurf machen kann, dass ich nicht alles aus meinem Körper und aus meinen Fähigkeiten rausgeholt habe, über Training, über Fitness etc. etc.
Was hast du denn an Tennis geliebt? Oder hast du überhaupt Tennis geliebt? Und hat sich die Liebe verändert? Man sagt ja immer, ja, diese Jugendliebe, dann diese Honeymoon-Phase, Flitterwochen und so weiter und irgendwann entsteht daraus mehr oder es wird komplizierter, vielleicht auch einfacher für dich. Wie war diese Beziehung zum Sport, zu dir selber und auch einfach dieses Rumreisen um die Welt, mal gewinnen, mal verlieren? War das wirklich Liebe auf den ersten Blick und hielt sie lange an?
Also eine der Sachen, für die ich am dankbarsten bin, am Ende meiner Karriere, ich wollte ja schon sagen, am Ende meines Lebens.
So weit sind wir noch nicht.
Das Leben ich hoffe nicht.
Tennisleben. Aber
das Tennisleben, ja. Am Ende meines Tennislebens. Das ist wirklich das eine Detail, für das ich so dankbar bin, weil manchmal, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche, die im Begriff sind, aufzuhören oder bereits aufgehört haben, die hatten das nicht oder haben das nicht. Ich habe Tennis noch sehr geliebt, als ich aufgehört habe. Und deswegen, das war auch ein Grund, warum es so schwer war, für mich loszulassen. Aber jetzt mit dem Abstand bin ich so glücklich darüber, weil ich es einfach immer noch sehr tief in meinem Herzen trage. Ich habe noch gerne trainiert am Ende. Ich habe noch gerne Matches
und
gespielt
jetzt?
Am Ende. Ich spiele immer noch einmal die Woche, versuche ich zumindest. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn ich jetzt den ganzen Tag schaffe. Aber ich versuche noch einmal die Woche zu spielen. Und das Einzige, was mich auch dann gequält hat und was am Ende wirklich das Fass zum Überlaufen hat lassen, ich habe sehr gerne gespielt und ich hatte am Ende diese Ellenbogengeschichte, so ein Golfellenbogen, und ich habe die ersten 30 Minuten in jedem Training und Match einfach Schmerzen gehabt und es hat mir diese Freude genommen, die ich wirklich noch hatte. Vielleicht hätte ich sonst noch ein bisschen weiter gespielt, aber das war dann so wirklich der Nagel, the nail in the coffin, wie die Amis sagen, also der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das wollte ich dann nicht mehr, dass ich mich da so quäle.
Ich glaube, Onkel Toni war das von Rafa Nadal, der hat neulich irgendwann mal gesagt, Tennis ist eigentlich die ideale Lehre fürs Leben. Das ist natürlich sehr große Worte, aber ich erinnere mich bei dir auch an viele Szenen, weißt du, deine Tränen damals in den Katakomben in Stuttgart nach deiner Verletzung, dann dies und das, was du erlebt hast. Dieses Lernen von Resilienz, wie das ja heißt, also immer wieder aufstehen, sich nicht komplett fallen lassen, wieder aufstehen. Glaubst du, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt zu diesem sehr speziellen Sport? Ne? Ich glaube, du hast nochmal gesagt, Bücher schreiben und Tennisspielerin, das ist das, was einen da macht oder wo man einsam ist. Aber glaubst du, dass das super Lehren waren auch für dein gesamtes Leben, dieser Sport mit all seinen Höhen und Tiefen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass was man im Sport, vor allem im Tennissport lernt, weil es eine Einzelsportart ist, man lernt mit Würde zu verlieren oder mit Würde zu scheitern. Und ich glaube, das macht mich auch, ich werde mich jetzt nicht selbst loben, aber ein bisschen, ich glaube, das macht mich auch zu einer guten Autorin und zu einer guten Schriftstellerin, weil ich das Gefühl des Scheiterns kenne und alle Literatur, die ich gelesen habe und die ich gerne lese, hat im gewissen Sinne was mit Scheitern zu tun. Mein absolutes Lieblingsbuch, Der alte Mann und die See von Ernest Hemingway, da geht es genau darum, ein alter Mann fängt den größten Fisch, den er jemals gefangen hat und will ihn zurück ans, er kämpft 3 Tage lang mit dem Fisch, will ihn zurück ans Ufer ziehen, aber durch das Blut lockt er alle Haie an und die Haie essen den Fisch auf. Und als er am Ufer ankommt, hat er nur noch das Skelett. aber er ist stolz auf den Kampf, den er dem Fisch geliefert hat. Und ich glaube, das Buch hat so mit mir resoniert, weil es so eine Analogie aufs Tennis ist. Die Art, wie der Tennissport aufgebaut ist, durch dieses System, durch dieses K.O.-System. Wir verlieren jede Woche. Und da kannst du Spieler nehmen und Spielerinnen, die eine viel bessere Karriere als ich hatten. Nehmen wir Angie Kerber, meine gute Freundin. Die ist seit 18 Jahren auf der Tour. Die war die Nummer 1 der Welt. Sie hat 3 Grand Slams gewonnen. Sie ist eine der Top 5 Spielerinnen der letzten Dekade, die wir im Tennissport hatten. Weltweit, nicht in Deutschland, weltweit. Die hat 12 Turniere gewonnen. Das heißt, die restlichen 18 Jahre hat sie am Ende der Woche verloren.
In ihrer ganzen Karriere?
In ihrer ganzen Karriere hat sie 12 Turniere gewonnen.
Davon aber ein paar Slams.
Davon ein paar Slams, aber trotzdem 18 Jahre lang, wenn du sagst, du spielst 25 Turniere im Jahr. Sie hat natürlich viel auf der ITF Challenger Tour gewonnen, aber WTA-Titel beziehungsweise auf der Profitour hat sie 12 gewonnen. Das heißt, sie selbst eine Angie Kerber, die eine der besten Spielerinnen der Dekade ist, verliert die meiste Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was man aufs Leben anwenden kann, dass wir nur das tun können, was das Bestmögliche tun können, was in unserer Hand liegt, das, was wir kontrollieren können, da versuchen wir das Beste draus zu machen. Und alles andere müssen wir akzeptieren und das lernt man im Tennis sehr schnell.
Du hast ja ein Buch geschrieben nach deiner aktiven Karriere, aber du bist dem Tennis treu geblieben und du machst auch viel für den DTB. Du arbeitest mit den Damen zusammen, mit den jungen Spielerinnen. Wenn du mit denen zusammenarbeitest, wie ist das? Guckst du mehr auf die Person, auf das Leben eines Spielers oder einer Spielerin oder ist es wirklich so eher technisch? Versuchst du die Weisheiten mitzugeben, die du jetzt ja, durch die Erfahrung gesammelt hast? Wie ist dein Vorgehen heutzutage mit jungen Spielerinnen?
Also ich bin nicht so technisch wie du, Micha.
Professor Z,
wie wir dich kennen. Ich bin nicht ganz so technisch wie du, aber ich versuche alles anzugucken. Ich glaube, der Grund, warum ich selten an Details technische rangehe, ist, weil ich nicht so oft da bin. Ich habe 50 Tage in meinem Vertrag mit dem Deutschen Tennisbund. Das ist nicht sehr viel. Wenn ich jetzt hingehe und eine Vorhand umstelle und bin dann aber 4 Wochen weg.
Tschüss, viel Spaß.
Genau, da könnte ich schon ein paar Karrieren auf meinem Buckel haben. Das würde ich nie machen. Deswegen versuche ich eher ganzheitlich anzugehen. Was für Tipps kann ich geben? Einerseits, was ich sehr gut machen kann für sie, ich kann Parameter sein, wo ihr Tennis steht. Ne? Weil manchmal, das haben wir heute, habe ich ein Match gemacht von einem 16-jährigen Darwin Blanche. Und er hat am Anfang erstmal überdreht, ne? Weil er dachte, ich muss viel schneller spielen, ja. Noch nie auf der ATP-Tour, erstes Match, noch nie auf der ATP-Tour gespielt. Und er hat viel zu schnell gespielt, so viele Fehler gemacht und irgendwann hat er sich beruhigt und hat sein Spiel gespielt und es war auch okay. Und das kann ich oft sein, dieser Gradmesser für die Spielerin zu sagen, ja, da fehlt noch ein bisschen was oder das ist schon sehr gut, da kannst du schon mithalten und dieses Selbstbewusstsein einfließen lassen und dann natürlich auch viel, was ja bei jungen Spielern, ich meine, das weißt du genauso gut wie ich, vielleicht besser als ich, was bei jungen Spielerinnen oft der Fall ist und bei jungen Spielern ist einfach diese Struktur, die noch nicht da ist. Die wissen noch nicht, wie sie einen Punkt so aufbauen, dass sie ihre Stärken einsetzen können, sondern die spielen einfach. Und da versuche ich.
Bälle manchmal.
Ja, genau, die schlagen. Dann ist es genau richtig, die schlagen Bälle. Und manchmal hilft dann jemand von außen, der sagt: Guck mal, wenn du Cross spielst, dann kommt der Ball meistens dahin. Und das ist ja genau da, wo du den Ball haben willst. Und das mache ich so ein bisschen.
Sag mal, warst du leicht zu coachen oder hättest du dich gerne coachen wollen?
Ich war sehr leicht zu coachen, wenn ich in Trainingswochen war und auch während der Matches. Ich habe gut zugehört und war gut ich war gut im Umsetzen, wenn ich von außen einen Tipp bekommen habe. Ich war unmöglich in den Trainingsphasen während Turnieren, also so einspielen vor dem Match. Letzter Tag
was
vor dem.
Unmöglich?
Dieser Druck und diese Nervosität vor den Matches, die haben mich so zumachen lassen, dass
fandst
da
du,
einfach
dass du schlecht gespielt hast immer, oder?
Ja, ich war dann halt auch, und das hat ja dann auch 10 Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass ein Warmspielen gar nichts mit dem Match zu tun hat. Ne? Also ich habe ganz oft super mich warm gespielt und keinen reingespielt und umgekehrt. Aber irgendwie habe ich da so zugemacht in diesen vor Nervosität und da konnte nichts an mich rankommen und da hätte, weiß ich nicht, der beste Trainer der Welt kommen können und mir tolle Tipps geben. Ich hätte es einfach nicht gehört. Also es war nicht mal so, dass ich rumgeschrien habe, sondern ich hätte es einfach nicht gehört. Also die Tage hätte ich von mir weggestrichen, aber sonst war ich eigentlich ganz okay zum Zusammenarbeiten.
Wenn du jetzt so zurückblickst und vergleichst, okay, du mit 14, 16, 18 und jetzt die Spielerinnen, der größte Unterschied, außer jetzt vielleicht Instagram und Social Media, weil das hatten wir früher nicht, wir haben auch mal echt Karten gespielt und miteinander uns unterhalten, aber so vom Tennis her, von der Einstellung her und auch vom Fitnessbereich her, was glaubst du, was da der größte Unterschied ist?
Also ich glaube, was der größte Unterschied ist, ich spreche jetzt speziell über die Damentour. Ich glaube, bei der Herrentour ist das schon seit ein paar Jahren der Fall. Aber bei den Frauen, seit das Preisgeld nach oben gegangen ist, ich sehe, dass viel mehr Spielerinnen ein ganzes Team haben, das mit ihnen reist. Also früher, als ich noch angefangen habe, vor knapp 16, 17 Jahren, hatte ich einen Trainer nur 10 Wochen im Jahr. Dann habe ich das erhöht nach und nach. Und dann, als ich wirklich in den Top 50 stand, dann habe ich mir auch mal ein Physio geleistet oder mal einen Konditionstrainer. Jetzt sind wirklich fast alle Top 100 Spielerinnen mit mindestens 3 Leuten da. Und das wirkt sich natürlich auf die Fitness aus. Es sind körperlich viel stärkere Frauen unterwegs. Die Breite ist dadurch besser geworden. Ich glaube, in der Spitze selbst hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, dass es immer noch die paar Spielerinnen gibt, die einen Ticken drüber, über dem Rest des Feldes sind. Aber so sagen wir mal 5 bis 20, ich glaube, dass die ungefähr auf einem ähnlichen Level sind wie die 5 bis 20.
Also komplizierte Frage. Glaubst du, die Nummer 1 oder 2 der Welt jetzt spielt im Durchschnitt besser als vor 10, 15 Jahren?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Levels sozusagen gleich sind. Also ich glaube, dass eine Iga Świątek sehr nah an einem, okay, Serena Williams ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie wirklich die größte aller Zeiten war auf der Damentour. Aber nehmen wir mal vor 10 Jahren, Caroline Wozniacki war die Nummer 1.
Ja.
Ich glaube, dass eine Iga Świątek ein bisschen besser als Caroline Wozniacki war, als Caroline Wozniacki die Beste war. Und dann kurz danach, das ist jetzt vor 10 Jahren, ne? Wenn wir vor 20 Jahren gehen, dann Kleisters, ist das Kleisters, da würde ich sagen, ist Iga Świątek sehr nah dran. Also vielleicht ein Tick, das ist schwierig für mich zu sagen, gegen Kleisters habe ich gespielt und ich habe auch gegen Iga Świątek gespielt. Das Problem daran ist, ich habe gegen Kleisters gespielt in ihrem Comeback, da war sie natürlich nicht mehr so dominant, wie sie mal war. Aber von der Fitness, von den Schlägen würde ich sagen, ist es sehr nah aneinander. Doch.
Was sagst du?
Bin ich auch. Also ich habe jetzt gerade an Davenport gedacht, zum Beispiel mit ihrem Spiel, ne? Auch Nummer 1 gewesen, Einzel und Doppel. Und wenn ich Iga dagegen sehe, die, weißt du, nicht vergessen, die auch immer noch relativ jung ist. Ja.
21, ja.
Dann glaube ich auch. Also wenn man sich jetzt über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren unterhält, aber ich glaube auch, von dem, was Pepco kennengelernt hat zu Beginn ihrer Karriere, glaube ich das schon. Du hast übrigens eben Wozniacki genannt, du hast Kleisters genannt, das sind die 2 Spielerinnen, die haben aufgehört. Und sind ja wieder zurückgekommen. Schließen Sie, Frau Petrovic, diesen Schritt komplett aus?
Zu
bei Ihren?
1 Million%.
Nein, sag sowas
zu
nicht.
Zu 3 Milliarden%.
Vielleicht nochmal ein Döppelchen irgendwo.
Fall. Auf gar keinen
Keine
Fall.
Keine Lust?
Auf gar keinen Fall. Also was so absurd war, muss ich sagen, die eine absurde Geschichte und die ist irgendwie aus meinem Buch rausgeflogen, ich weiß nicht warum, aber die eine absurde Geschichte, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich sehr gerne noch trainiert habe und sehr gerne noch gespielt habe und das hat total gestimmt. Einen Monat into the retirement, also nach einem Monat, als ich zurückgetreten war, konnte ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass ich jemals 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden am Tag trainiert habe. Das war für mich das Absurdeste, am weitesten weg von mir und meiner selbst und wie ich mein Leben begangen habe, dass ich mir überhaupt vorstellen konnte. Also ich konnte mir eher vorstellen, am nächsten Tag für die NASA auf den Mars zu fliegen, als jemals wieder Tennisspielerin zu sein. Und das hat mir gezeigt, dass mein Körper wirklich genug hatte und dass es einfach okay war, dass es vorbei ist.
Ich glaube, du hattest auch Spaß, oder?
In meinem neuen Leben sozusagen.
Ja, also auch, genau, diese eine Monat Pause, aber danach, ich glaube, du hast dich wiedergefunden. Und ich finde, nochmal zurück, was ist eine erfolgreiche Karriere? Ich finde, nicht nur die Ergebnisse sind wichtig, sondern ich sehe auch viele Athleten, nicht nur Tennisspieler oder Spielerinnen, die haben eine unfassbare Karriere, aber sind trotzdem irgendwie unglücklich, unzufrieden oder nicht vollendet, nicht komplett, irgendwas fehlt dann noch. Und deswegen, ich glaube, eine erfolgreiche Karriere ist dann, wenn du sagst, weißt du, ich bin zufrieden mit meinem Leben als Sportler, aber auch danach, ich fühle mich wohl, ich habe Familie, was auch immer. ist das, ich glaube, das ist extrem wichtig, oder?
Ja, total. Und ich glaube, da habe ich eine super Lektion gehabt, als ich das erste Mal im Viertelfinale der Australian Open stand. Es war immer mein Traum gewesen. Zweite Woche, großer Sieg. Ich hatte Sharapova geschlagen in der Runde zuvor. Night Session, 19 Uhr. Es war der größte Moment in diesem Augenblick in meinem Tennisleben. Und ich war aber irgendwie nicht glücklich. Ich war euphorisch, ich habe mich total gefreut, aber das geht ja weg. Dieses Glück nach dem Match, das ist ja am nächsten Tag schon eigentlich nicht mehr da.
5 Minuten später, genau. Denkst du schon. Also ich kenne das von mir, du spielst gut, dann machst du Sorgen, kann ich morgen so weiterspielen, ja, so genau. Gut? Und wenn du schlecht spielst, denkst du, wann werde ich wieder gut spielen? Das ist permanenter Stress und du bist nie wirklich in diesem Flow, also wochenlang drin. Es ist immer irgendeine Gefahr lauert permanent.
Ja, genau. Und so war das bei mir auch. Und das war eine super Lektion, weil ich gemerkt habe, oh, weil ich glaube, als sehr jung, da war ich auch noch sehr jung, da war ich 21 oder 22. Und als sehr junger Mensch hat man so naive Vorstellungen vom Leben. So, wenn ich dieses eine Turnier gewinne, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich 1 Million Euro verdiene, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich die Nummer 3, man macht sich so Nummern, denkt man sich, so beliebige Nummern denkt man sich aus und man denkt, wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich. Und das war eine super Lektion fürs Leben für mich, dass ich gemerkt habe, nee, das hat nichts damit zu tun, ob ich Viertelfinale spiele, ob ich 100.000 Euro verdiene oder 5.000 Euro. Es hat nur was damit zu tun, diese innere Arbeit an mir selbst, dass ich zufrieden mit mir bin, wie ich meine Arbeit verrichte. Und das war ein langer Prozess, das habe ich erst 10 Jahre später richtig hingekriegt, aber zufrieden zu sein, wie ich meine Arbeit verrichte, und diese Lektion, die versuche ich immer noch weiter zu machen.
Ich kenne das von mir, ich habe mal so ein großes Ziel erreicht und dann stand ich da und nun? Was ist jetzt? Wo ist der Applaus? Oder bin ich jetzt glücklicher? Oder ist was? Mann, hat sich nichts verändert. Okay, dann machen wir weiter. Aber Stachy, was bei dir, du hast auch vieles erreicht in deiner TV-Karriere. Hat sich irgendwas mal verändert nach irgendeinem Erfolg, wo du gesagt hast, ja, und jetzt habe ich es geschafft oder jetzt ist irgendetwas anders?
Du, ich habe da eben viel drüber nachgedacht. Ich glaube, der große Unterschied zu, ich sag mal, normalen Berufen und eurem Beruf ist, ihr habt gar keine Zeit während der aktiven Karriere, euch über einen Erfolg zu freuen. Das heißt,
wir dürfen es gar nicht.
Petko gewinnt das Turnier in Cluj, ja, fährt dann mit dem Pokal nach Hause, hat aber vielleicht 2 Tage später das nächste Match. Das heißt, wo bleibt der Raum, das zu genießen? Und Petko, ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied, und ich bin fest davon überzeugt, dass es bei dir so ist, im Gegensatz zu vielleicht anderen Athleten in vielen Sportarten. Für mich hattest du, wir haben oft genug darüber gesprochen, als du noch gespielt hast, weißt du hattest irgendwo den Plan. Du wusstest, ich habe Bock, was zu schreiben. Du hattest Ideen, du hast schon damit angefangen. Das war dieses Loch, was du am Anfang gesagt hast. Das ist ja ein Riesenunterschied, wenn du das vor dir hast und wo du weißt, nee, Leben geht weiter, jetzt mal blöd gesagt. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, euer Problem im Tennis ist für mich, ihr habt keine Zeit, Erfolge zu durchleben. Ich glaube, das kommt erst wahrscheinlich nach eurem Karriere.
Ja, das ist auch meine einzige, man fragt ja dann immer, da wurde ich 1000-mal gefragt, als ich dann aufgehört habe, gibt es etwas, was du bereust? Gibt es etwas, was du bereust? Das war so die Nummer 1-Frage. Ja, das wollen die Leute. Ja, die Leute wollen immer wissen, was hast du falsch gemacht, anstatt so, hey, was hast du richtig gemacht? Und es gibt aber eine Sache, die ich bereue, und das war, als ich Top 10 war. Ich war zweimal, 2011 und 2014 war ich Top 10 in der Welt für so 6 Monate, 6, 7 Monate. Und es war für mich die schlimmste Zeit, weil ich mir nie die Zeit genommen habe, genau was du gesagt hast, Stachy, um mich zu freuen, sondern ich habe nur dann gedacht, jetzt stehe ich 9, jetzt will ich die 5 erreichen. Wie schaffe ich auf die 5? Und wenn ich 5 gewesen wäre, meinst du dann? 4. Ja, dann wollte ich 4, 3, 2. Und genauso geht das immer weiter. Und das ist wirklich das Einzige, was ich bereue, dass ich da nicht mal kurz innegehalten habe und mir gesagt habe, hey, Olle, Top 10, nicht schlecht, Brody, come on. Ja.
Aber wir haben jetzt eine Frage von unserem Producer J-Unit. G-Unit, sorry. Go ahead.
You could ask it in German, but is there anyone that reminds you of you on tour?
Soll ich übersetzen? Oder?
Ja, übersetz.
Also G-Unit hat gefragt, gibt es jemanden auf der Tour, der dich an dich selbst erinnert? Als Spielerin, als Mensch, also gibt es da jemanden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade, ich hatte das Gefühl, dass ich letztens jemanden gesehen habe, wo ich dachte,
Roger,
oh, die
vielleicht
erinnert mich
so ein
an
bisschen.
Mich. Ja, Roger. Also Roger hat seine Karriere total nach mir ausgerichtet. Das sieht man in allen seinen Entscheidungen, Nation vs. kann ich dir manchmal sehe ich mich, sie hat eine viel bessere Karriere als ich, aber manchmal sehe ich mich ein bisschen in Maria Sakkari wieder. Einfach weil ich auch sehr über die Fitness kam und mich manchmal dann zu sehr darauf verlassen habe. Und Maria hat auch Touch und sie kann auch Tennis spielen. Manchmal verlässt sie sich zu sehr auf die Fitness. Das war bei mir auch manchmal so. Da sehe ich mich manchmal und auch dieses Perfektionistische, was sie hat, da sehe ich mich manchmal. Aber jetzt gerade, ich komme nochmal mit einer Antwort auf euch zurück, wenn ich länger drüber nachdenke.
Schreib es einfach in dein nächstes Buch.
Okay, super. Ja.
Nee, das machen wir dann im nächsten Podcast, mein Lieber.
So.
Denn wir sind so ein bisschen am Ende. Es hat wie immer mega Spaß gemacht. Und meine Traumvorstellung ist, wenn du Ähnliches machst wie Roger Federer neulich, weil wir bei dem eben waren, der hat nämlich mit seiner Frau Mirka zum ersten Mal einen Tennisplatz ganz normal gemietet. Und dann haben die ein Stündchen gespielt.
Das mache ich immer.
Das ist mein Traum, Andrea Petkovic in Brooklyn oder in Darmstadt mal schön ganz normal Stündchen mieten und Tennis spielen. Das ist so meine Vision. Und die anderen Sachen besprechen wir alle beim nächsten Mal. Petko, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Viele neue Sachen erfahren. Viel Glück mit dem Buch müssen wir dir, glaube ich, gar nicht wünschen, weil ich habe gehört, das geht jetzt schon wieder ab.
Sie hat das Können, braucht das Glück nicht.
Im Tennis war es umgekehrt.
Dir vielen Dank. Das war's mit Wallis und Tvinas. Mischa, das nächste Mal, ne? Quatschen wir wieder und Petko ist immer ein Gespräch wert. Das wissen wir, Andrea. Danke dir sehr und bleib gesund.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.